Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Wer in diesen Tagen Fußball guckt, kommt an Werbung kaum vorbei. Sei es Bandenwerbung, seines Werbespots oder lächelnde Fußballstars auf Werbeplakaten. Auffällig in diesem Jahr, viele Unternehmen, die rund um die Europameisterschaft Werbung schalten, kommen aus China. Warum die EM für die so attraktiv ist. Warum der Ärger über möglicherweise unfaire Praktiken von chinesischen Handelsplattformen groß ist und überhaupt, warum wir in diesem Frühsommer gefühlt jeden Tag über China sprechen und sprechen müssen, das ist heute der Schwerpunkt dieser Sendung. Und außerdem, wie Kühe und Solarpaneele auf einer Weide in friedlicher Koexistenz leben und stehen. www.uefa.com/partners. Da listet der Europäische Fußballverband auch weltweite Sponsoren der aktuellen Europameisterschaft auf. 13 Unternehmen werden da genannt, 5 davon kommen aus China. Unter anderem die Handelsplattform AliExpress, die mit Temu konkurriert. 2 Unternehmen, deren Kritiker und denen unfaire Steuerpraktiken von Kritikern vorgeworfen werden. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und hier kommt erst einmal unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt, die uns sagt, wer da gerade auf der EM wirbt und warum.
Deutschland fiebert mit.
Und nicht nur Deutschland und die Fans, auch die chinesischen Unternehmen, die die Fußball-EM als Werbeplattform nutzen.
Wo steht die deutsche Mannschaft?
Auf dem Spielfeld vor den leuchtenden digitalen Werbebanden, auf denen sich die Werbespots der Hauptsponsoren der UEFA abwechseln. Groß mit dabei der chinesische Autohersteller BYD. Dieser hat bei der Europameisterschaft Volkswagen als Mobilitätspartner verdrängt und verkauft seit fast 2 Jahren Elektroautos auch in Deutschland. Ursprünglich ist BYD vor etwa 20 Jahren als Unternehmen für wiederaufladbare Akkus und Batterien gestartet. Diese wurden zum Beispiel in Digitalkameras und Handys eingebaut. Dann hat BYD angefangen, Elektrobusse zu bauen, Verbrennerautos, Hybride und schließlich auch Elektroautos. Vom reinen Verbrenner hat BYD sich mittlerweile ganz verabschiedet. In China ist die Marke BYD Marktführer. Der Hersteller liefert seine E-Autos inzwischen auch nach Europa und nach Deutschland. Dort fängt BYD klein an. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes wurden in Deutschland seit Anfang des Jahres 777 Autos von BYD zugelassen. Damit liegt der Marktanteil in Deutschland bei 0,1%. Ein Werbespot des Elektronik- und Haushaltsgeräteherstellers Hisense, auf Chinesisch Haixin. Für die EM hat das chinesische Staatsunternehmen den deutschen Torhüter Manuel Neuer als Markenbotschafter für sich gewonnen, sowie den ehemaligen spanischen Nationalspieler Iker Casillas. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der früheren deutschen Kolonie Qingdao, einer Küstenstadt im Osten Chinas. Egal, wo man in China hinkommt, Hisense ist als Marke omnipräsent. Es gibt Fernseher, Kühlschränke, Klimaanlagen und Waschmaschinen. Hisense ist schon seit einigen Jahren Sponsor beim Fußball. Der Chef der Hisense Group, Jia Shaoqian, ist überzeugt, dass dies die Marke im Ausland vorantreibt. Im März sagte er im chinesischen Staatsfernsehen CCTV, als wir die Europameisterschaft zum ersten Mal gesponsert haben im Jahr 2016, da lag unser öffentlicher Bekanntheitsgrad im Ausland nur bei etwa 30%. So Jia Shaoqian. Nach den vergangenen beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sei der Bekanntheitsgrad im Ausland auf 60% angestiegen. Chinesische Firmen setzen auf den Wirtschaftsfaktor Fußball im Ausland. So bei dieser EM auch die chinesische Handymarke Vivo, der digitale Bezahlanbieter Alipay Plus und die Online-Verkaufsplattform AliExpress.
Eva Lambi-Schmidt war das. Und am Ende nannte sie das Unternehmen AliExpress. Eine chinesische Handelsplattform, auf der gerade eine Ölsprayflasche für 95 Cent angeboten wird oder eine Sternenhimmel-USB-Lampe. Klingt nach 1 Euro Laden- und Ramschware, ist aber ein Milliardenmarkt. Neben AliExpress mischt Temu auf dem Markt mit. Und bei Klamotten gibt's auch so ein ähnliches Unternehmen, das heißt Shein. Markus Optendrink von der CDU, Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, ist einer von vielen, die nun schwere Vorwürfe gegen die chinesischen Handelsplattformen erheben. Er spricht im Deutschlandfunk von Abzocke asiatischer Geschäftemacher. Der Vorwurf, Temu und Co. schummelten in Sachen Zoll- und Umsatzsteuer. Heute befassen sich die Finanzminister der Bundesländer in Bremen mit dem Thema. Gregor Lischka berichtet.
Shoppen wie ein Milliardär. So lautet einer der Werbeslogans von Temu. Das chinesischstämmige Unternehmen suggeriert also das Gefühl, dass man sich einfach alles leisten könne, was man will. Eine Smartwatch für 10, Kopfhörer für 4 oder die multifunktionale Schuhbürste für 1 Euro. Absurde Preise für teils absurde Produkte also. Bei Plattformen wie Temu oder auch Shein handelt es sich letztendlich um Online-Marktplätze, über die Händler und Hersteller ihre Waren direkt aus China an die Endkunden verkaufen und liefern lassen können. Ohne Umwege über Zwischenhändler und deshalb auch zu sehr niedrigen Kosten.
Was Temu macht, ist, dass sie mit einer Schnelligkeit und mit extrem günstigen Preisen erstmal versuchen, eine Infrastruktur aufzubauen und den Markt zu dominieren.
Erklärt die Handelsexpertin Theresa Schleicher gegenüber dem Schwesterprogramm des Deutschlandfunks, Deutschlandfunk Nova, den Erfolg der Plattformen. Allein Temu avancierte im vergangenen Jahr innerhalb nur weniger Monate nach Markteintritt zur meist gedownloadeten App in Deutschland. Laut EU-Kommission erreichen rund 2 Milliarden Pakete mit einem erklärten Warenwert von je unter 150 Euro im vergangenen Jahr Europa aus Drittstaaten, darunter auch die Lieferungen der asiatischen Online-Marktplätze Temu und Shein. Doch genau daran mehrt sich Kritik. Eigentlich werden auf Pakete ab einem Warenwert von 150 Euro Zollgebühren fällig. Der Vorwurf an Temu und Co. Im Zweifel werden größere Bestellungen einfach in Einzelpaketen verschickt, um den zollfreien Betrag so nicht zu überschreiten und die fällige Umsatzsteuer niedrig zu halten.
Eine effektive Kontrolle, was auf unseren Markt gelangt und ob es fair besteuert ist, findet de facto nicht statt.
Beschwert sich der nordrhein-westfälische Finanzminister Markus Optendrink gegenüber dem Deutschlandfunk. Er kritisiert, die Flut an Paketen aus China treffe auf einen Zoll, der darauf nicht vorbereitet sei. Auf der heutigen Konferenz der Landesfinanzminister will Optendrink daher einen Antrag zu schärferen Zollkontrollen für solche Importe über Temu und Co. vorlegen. Temu jedenfalls weist auf Anfrage des Deutschlandfunks die Vorwürfe zurück. Man halte sich an die Vorschriften und teile keine Pakete auf, um Zollkontrollen zu umgehen, und gebe auch keine falschen Erklärungen ab. Recherchen anderer Medienhäuser zeigen allerdings, dass das Phänomen falsch deklarierter Temu-Ware beispielsweise durchaus an Flughäfen vorkommt. Wie systematisch und vorsätzlich dies aber passiert, dazu gibt es keine verlässlichen Informationen. NRW-Finanzminister Markus Optendrink jedenfalls schätzt die Steuerschäden allein für sein Bundesland auf hunderte Millionen Euro.
Bundesweit durften wir über Milliarden reden.
Und nebst den steuerlichen Schäden entstünde auch ein Schaden für die Gewerbetreibenden in Deutschland und Europa.
Die chinesischen E-Commerce-Riesen verzerren den hiesigen Wettbewerb so drastisch, dass der ehrliche Gewerbetreibende innerhalb der EU ihm kaum noch standhalten kann.
Um das zu ändern, bedarf es aber wohl vor allem einer Reformierung auf EU-Ebene. Denn ein Großteil der Produkte der chinesischen Online-Händler wird zentral in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgefertigt und anschließend an die Empfänger in Deutschland weitergeleitet. Und damit unterliegen diese Pakete gar nicht mehr der Überwachung des deutschen Zolls. Die EU-Kommission plant, die Zollregeln bis 2028 zu ändern. Der Markt dürfte sich bis dahin auch weiterentwickeln. Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft der Männer drängt nämlich ein weiterer E-Commerce-Riese aus Fernost auf den Markt.
Bereit fürs Spiel mit AliExpress.
AliExpress, das sich bisher auf das innerchinesische Geschäft konzentriert hatte, drängt auf den europäischen Markt.
Gregor Lischka berichtete, die Online-Händler aus China und der Vorwurf, dass diese unfair agierten, auch in Sachen Steuern, das ist also ein Riesenthema auch in der Politik. Und China selbst ist ein Riesenthema. Vor anderthalb Wochen leitete die EU drastische Strafzölle auf EU-Autos, auf E-Autos, so muss es heißen, Made in China ein. Und vor wenigen Tagen wurde auf der Messe Intersolar in München überdeutlich, wie dominant chinesische Unternehmen mit ihren günstigen Solarpanelen sind. Sprechen wir drüber. Und das machen wir mit unserem Reporter Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt am Main. Bei allen Ängsten vor China gehört zur Wahrheit dazu, deutsche Unternehmen profitieren auch enorm vom chinesischen Markt, zumindest bislang. Samir, in der Hinsicht hast du neue Daten für uns.
Ja, denn sie profitieren nicht mehr ganz so wie früher. Das Geschäft, das zeigen die Daten des Außenhandels, mit China ist eingebrochen. Also wir exportieren dorthin deutlich weniger. Ergo, China ist auch nicht mehr wichtigster Handelspartner für die deutsche Exportwirtschaft. Und deshalb wollen wir beim Thema China jetzt einfach nochmal bleiben. Carsten Jeski ist zu mir gekommen, Chefvolkswirt der ING. Wir fangen mal mit einer Szene an, die wir hier gerade erlebt haben. Das konnte man natürlich nicht sehen. Carsten Jeski, wir haben ja den Beiträgen zugehört, musste gerade eben furchtbar lachen, als es hieß, ja, die EU möchte die Regeln für die Abfertigung bis 2028 dann neu fassen, ändern. Bringt das dann noch was?
Da haben wir wahrscheinlich 100 andere neue Plattformen und Anbieter. Das bringt natürlich nichts. Ich meine, ich muss schnell reagieren. Ich will jetzt nicht das mit Kriminellen vergleichen. Das wäre unfair. Aber ich muss doch wirklich schneller sein. Wenn wir werden immer wieder naiv überrascht von der Geschwindigkeit der Chinesen und reagieren mit einer enormen Verzögerung darauf.
Ja, bleiben wir noch mal bei Temu, das, was ja gerade eben auch noch mal angesprochen wurde. Da wird eben auch darüber diskutiert, diese Zollfreigrenze bis 150 Euro, das irgendwie zu ändern. Berechtigt das denn was?
Naja, theoretisch ja, aber ich muss es durchsetzen und ich habe gar nicht das Personal, um es durchzusetzen. Also ich muss eigentlich weiterdenken, ich muss breiter denken. Vielleicht muss ich doch allgemein höhere Zölle einführen, vielleicht muss ich höhere Steuern für E-Commerce einführen, denn ich kann doch auch nicht Nachhaltigkeit predigen in Europa und mir dann wirklich solche billigen 1 Euro oder wie auch immer Ramschware dann in das eigene Land reinbringen.
Ja, höhere Zölle ist ja jetzt so ein Stichwort. Unser Wirtschaftsminister ist ja nun gerade in China. Wenn die Daten stimmen, dann soll in diesen Minuten das Gespräch mit der chinesischen Führung beginnen. China hatte ja kurz vorher nochmal schnell mit Handelskrieg gedroht. Das kam dann heute Morgen. Was kann denn ein deutscher Wirtschaftsminister da überhaupt noch anbieten?
Ja, Robert Habeck hat ja auch gesagt, er verhandelt ja hier nicht, denn die Europäische Union muss verhandeln. Das ist gar nicht Aufgabe der deutschen Regierung. Er kann gar nicht so viel anbieten. Ich denke, er kann höchstens anbieten, dass er vielleicht bereit ist, ein gutes Wort einzulegen in Brüssel. Denn wir haben ja auch gehört, dass eigentlich Deutschland gegen diese Strafzölle war auf chinesische Autos, weil man Angst vor Schlägen der chinesischen Regierung hat, weil man natürlich denkt, wir sind sehr stark abhängig in Deutschland von Importen aus China. Solarzellen zum Beispiel, Batterien, das brauchen wir alles weiterhin aus China. Und wenn dann China zurückschlägt, dann trifft es vor allem die deutsche Wirtschaft.
Jetzt reden wir hier natürlich immer über diese Autozölle, aber es geht ja inzwischen schon viel weiter. Also China prüft jetzt Zölle auf Schweinefleisch, Stahl, nie endendes Thema. Inzwischen geht es auch um chemische Erzeugnisse. Diese breite Palette, über die hier in Sachen Strafzöllen gesprochen wird, ist das was uns langsam Sorgen machen sollte?
Ja, aber das wissen wir auch. Wir sind eigentlich schon in einem Handelskrieg sind wir drin. Die Amerikaner haben damit angefangen und wir folgen jetzt. Wir sind auch in dieser Handelsspannung mit China und wir müssen einfach akzeptieren, dass China nicht mehr dieses willkommene Absatzland ist für unsere Exporte, sondern China ist Systemrivale geworden und China schlägt auch zurück. Das heißt, wir sollten uns auf uns selber besinnen. Wir sollten selber eine stärkere inländische Wirtschaft haben, sodass wir nicht mehr so stark abhängig sind von den Exporten nach China.
Jetzt waren Sie als Chefvolkswirt der ING Dieber lange Zeit selber noch in Brüssel. Deshalb nochmal die Frage, also 2028, ja, gerade gelacht. Aber ist das denn realistisch, dass sich Europa als Ganzes, als Europäische Union aufraffen kann und China die Stirn bieten kann?
Ja, mit der hohen Geschwindigkeit nicht. Also ich hoffe, dass es schafft, sich aufzuraffen. Aber schauen wir uns auch an, dass zum Beispiel ja auch mittlerweile schon chinesische Automobilkonzerne ja in Europa produzieren. Also da kann ich dann auch irgendwelche Strafzölle einführen, aber die Chinesen lachen sich ins Fäustchen und produzieren schon in Spanien, in Ungarn. Also Europa muss sich noch mehr zusammenraffen, aufraffen, um was zu tun. Nach dem Ausgang der Europawahl habe ich eher Befürchtungen, dass das nicht funktionieren wird.
Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING, herzlichen Dank.
Und wir schauen auf den DAX. Heute großer Verfallstag. Was ist das nochmal genau?
ja, da werden Termingeschäfte fällig, werden dann abgerechnet und das gibt dann immer so ein großes Hin und Her, weil jeder versucht, das für sich in die richtige Richtung zu drängen. Sehen wir heute am DAX auch, bei 18.160 Punkten steht er jetzt, alle Angaben ohne Gewähr sozusagen, weil sich das noch ändern kann. Ein 0,5% im Minus, aber das heißt, wie gesagt, im Augenblick eher erstmal nichts.
Im DAX Rheinmetall, die stellen Waffen und Abwehrsysteme her. Und Rheinmetall kann sich aktuell vor Nachfrage ja nicht retten, das kann man glaube ich so sagen. Erst gestern ein weiterer Großauftrag, der verkündet wurde. Spielt das heute noch eine Rolle?
Ja, die Aktie von Rheinmetall inzwischen wieder über 500 Euro, nochmal ein knappes Prozent im Plus. Die ganze Branche wird so ein bisschen mit hochgezogen. Hensoldt jetzt aktuell wegen dieses Hin und Her ist auch unentschlossen, also keine Veränderung. Aber Renk, der Panzergetriebehersteller, ist noch einmal gut 2% im Plus. Unter anderem auch wegen der Bestellung von 105 Leopard 2 Panzern. Renk stellt nun mal Panzergetriebe her und könnte profitieren.
Von Panzern schwenken wir mal auf Computerchips.
Ja, da gab es dann jetzt etwas schlechtere Neuigkeiten für Infineon in diesem Fall. Die Aktie 3,3% im Minus. Der Hype, das hat man zuletzt festgestellt in dieser Branche, betrifft eben vor allem die großen Nvidia, Microsoft und Apple.
Fehlen noch der Eurokurs, der Anleihemarkt und der Goldpreis.
Ja, der Euro bei einem Dollar 06,89. Die Umlaufrendite bei 2,42% und der Goldpreis etwas gestiegen auf 2.362 US-Dollar je Feinunze.
Samir Ibrahim war das für uns an der Börse in Frankfurt am Main. Hühner, die Schatten suchen unter Solarmodulen oder Beeren, die im Beet unter Photovoltaikdächern gedeihen. In der Landwirtschaft setzt sich die Produktion von Strom aus Sonnenenergie immer mehr durch. Und das nicht nur über die Installation von Solaranlagen auf dem Dach, sondern auch auf Wiesen und Weiden. Agri-Photovoltaik heißt das kurz. Agri-PV. Was bei Pflanzen oder Kleinvieh noch recht einfach funktioniert, das ist in der direkten Nachbarschaft großer Tiere noch nicht so üblich. Auf einem Hof im Saarland wurde nun ausprobiert, wie Rinder und Solaranlagen gemeinsam auf der Weide funktionieren. Anke Schäfer hat den Pfaffenthaler Hof besucht in unserer Reihe Firmenporträt.
Bauer Jörg Hussong, 61 Jahre alt, öffnet das Tor zur Weide. Er bewirtschaftet den Pfaffenthaler Hof im saarländischen Örtchen Steinbach bei Ottweiler. Er baut Getreide und Kartoffeln an und hat eine große Rinderherde.
Das sind Aberdeen Angus Rinder. Das sind die, wo sie immer in der Gastronomie zum Essen gehen.
Die Rinder weiden nun zwischen den senkrecht auf der Weide stehenden Solarmodulen. Jörg Hussong ist der erste Bauer in Deutschland, auf dessen Hof auf insgesamt 11 Hektar Fläche neben der Agri-Photovoltaikanlage Rinder weiden. Als Landwirt ist er vom Klimawandel unmittelbar betroffen. Und dass wir in erneuerbare Energien investieren müssten, meint er, sei doch klar.
2011, wie Max sagt, wir gehen aus der Atomkraft raus. Dann ist aber keiner, wo aufgestanden hat, gesagt, aber was macht man dann? Man müsste die Erneuerbare ausbauen, man müsste Speichertechnologie, man müsste unser Netz ausbauen. Ist doch nichts gemacht worden.
5 Jahre lang hat Bauer Jörg Hussong hart darum gekämpft, dass diese 3,8 Millionen Euro teure PV-Anlage jetzt dort stehen darf, eben genau, wo die Rinder weiden. Gegenwind kam sowohl vom Saarländischen Bauernverband als auch von der Saarländischen Landwirtschaftskammer. Tenor, landwirtschaftliche Flächen müssten unbedingt als solche erhalten und Bauern davor geschützt werden, noch mehr Arbeit zu haben. Doch Jörg Hussong ließ nicht locker und bekam im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens eine Sondergenehmigung. Der Landesentwicklungsplan wurde insoweit geändert, dass auf seinen landwirtschaftlich genutzten Flächen jetzt gleichzeitig auch Energie erzeugt werden darf.
Ja, eine Zweinutzung. Und zwar Strom produziere und noch Landwirtschaft.
Normalerweise wird Acker oder Weide, Land, auf dem PV-Anlagen gebaut werden, abgewertet. Es gilt dann nämlich nicht mehr als Acker oder Weideland und kann auch Jahrzehnte später gar nicht mehr oder nur unter größten Mühen wieder aufgewertet werden. Für Landwirte, die generationenübergreifend planen, ist das ein Thema. Jörg Hussong hat auf dem Pfaffenthaler Hof dieses Problem nicht, weil es sich hier eben um eine Agri-Photovoltaikanlage handelt und weil durch diese Anlage weit weniger als 10% pro Hektar durch die Solarmodule überbaut werden. So bleibt das Weideland Weideland. Unterstützung bekam Hussong vom saarländischen Wirtschaftsministerium, aber auch vom Stadtrat in Ottweiler und von den Ortsräten.
Und keine Gegenstimme aus der Bevölkerung. Keine.
Wenn Windräder aufgestellt werden, ist das oft ganz anders. Es gefalle den Leuten, sagt er,
dass man die Landwirtschaft weiter betreiben kann und nicht nur auf der Schotter ist.
Jörg Hussong reibt Daumen und Zeigefinger aneinander zum Zeichen, dass manch einer mit seiner Stromerzeugung einfach nur Geld verdienen will. Tatsächlich profitiert Jörg Hussong natürlich von der Verpachtung seines Landes an den Investor. Auf 25 Jahre läuft der Vertrag mit dem Betreiber. Das ist die Freiburger Ökogeno-Genossenschaft.
Man kriegt also die Pacht, die auch sicher ist, die so Betrieb, das habe ich damals schon gesagt, die so Betrieb auch stabilisieren kann, weil die Einnahmen ja regelmäßig Sinn bekommen. Und das weiß man in der Landwirtschaft ja langsam gar nicht mehr.
Den Pfaffenthaler Hof zu bewirtschaften, das ist kein einfaches Geschäft. Jörg Hussongs Land liegt nicht ganz eben. Er ist hier der Einzige, der den Trecker über den Kartoffelacker fahren kann. Seine Frau arbeitet bei der Post, die Tochter ist Grundschullehrerin in Neunkirchen. Wenn die Kartoffeln geerntet werden, sind die beiden mit von der Partie. Sonst macht Jörg Hussong auf dem Hof alles allein.
Ich bewirtschafte seit 1988. Und der Vater hat dann 1973 übernommen.
Manchmal kommt sein Bruder vorbei, um ihm im Stall zu helfen. Dass er den Hof etwa einem Enkel vermachen könnte, davon geht er nicht aus.
Merkt ihr in der Landwirtschaft, es wird immer schwieriger, überhaupt noch irgendwas zu verdienen. Bei uns sind es die soziale Kosten, wo uns fortlaufen, und auch die Maschinenkosten, das wird alles zu teuer.
Einen neuen Stall will er nicht mehr bauen, auch keinen neuen Trecker mehr kaufen. Die beiden, die er hat, sind beide über 40 Jahre alt.
Funktioniere aber immer noch. Und vor allem die alte, da kann ich viel selber noch dran machen. Gehe ich eine neue, dann mache sie gar nichts mehr, weil sie wie ihr Auto, der Laptop brauche.
Nur noch das Nötigste investiert er.
So richtig investiere, ich sehe das Sinn nicht. Ich sehe nicht, dass ich es noch einmal kriege.
Insofern gut, dass er nun mit der soliden Pacht aus der Photovoltaikanlage rechnen kann. Die Mutterkühe grasen friedlich vor den Modulen oder liegen mit den Kälbern im Gras unter den Apfelbäumen, die dazwischen stehen.
Sie haben alle Argument, dass die das stören dürfen oder wären nervös. Also die sind ganz ruhig, als wäre die Anlage schon immer da gewesen. Weil am Anfang war jeder skeptisch. Was machen die nicht die Platte kaputt? Und gar nichts.
So, und ich hoffe, dass dieses schöne Saarländisch für alle Hörerinnen und Hörer in Deutschland verständlich war. Das war das Firmenporträt. Die Bundesländer fordern eine bundesweite Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Eine Einigung zwischen Bund und Ländern ist aber gescheitert. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Mediengruppe Bayern, zu der die Passauer Neue Presse gehört, schreibt:
Dass die Versicherungswirtschaft dies erstmal ablehnt, liegt in der Natur der Sache. Sie möchte durch ihre Widerborstigkeit erreichen, dass ihr die Politik ein für sie möglichst vorteilhaftes Versicherungskonstrukt zugesteht. Im Prinzip aber können die Versicherer das durchaus leisten, wie nicht zuletzt die Kfz-Versicherung für die 69 Millionen zugelassenen Fahrzeuge zeigt. Statt zu argumentieren, es würde mehr passieren, weil die Fahrer ja wüssten, dass die Versicherung für den angerichteten Schaden gerade steht, reißen sich die Assekuranzen geradezu um dieses Geschäft. Warum sollte das bei den 43,4 Millionen Wohnungen anders sein? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält eine Pflichtversicherung für den falschen Weg. Die Opfer von Hochwasser und anderen Naturgewalten verdienen die volle Sympathie und jegliches Mitgefühl. Einen Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft der Steuerzahler für die Schäden aufkommt, haben sie indes nicht. Es ist das Grundprinzip auch einer sozialen Marktwirtschaft, dass jeder für die Folgen des eigenen Handelns einstehen und haften muss. Wer nah an idyllischen Wassern oder an Berghängen mit Aussicht wohnt oder baut, der trägt das Risiko von Überschwemmungen und von Bergrutschen. Ihm dieses Finanzrisiko abzunehmen, hieße, das Wohnen in schöner, aber riskanter Lage noch zu befördern. Das weicht die marktwirtschaftlich gebotene Einheit von Handlung und Haftung auf. Der Bund wird das Stromnetz des niederländischen Betreibers TenneT in Deutschland nicht kaufen. Die Verhandlungen sind gescheitert. Die Frankfurter Rundschau schreibt von einem Ende mit Schrecken und führt aus: Für die Energiewende ist das eine schlechte Nachricht. Zwar stimmt das alte Credo der Wirtschaftsliberalen, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, aber bei den Hochspannungsleitungen sprechen gleich mehrere Gründe dafür, diese in staatliche Hände zu legen. Die übergroße Bedeutung der Leitungen für die Energiewende ist zu nennen, die großen Herausforderungen beim Schutz kritischer Infrastruktur oder das hohe Maß an staatlicher Regulierung. Die Taz kritisiert die Pläne, dass das Stromnetz von TenneT an private Investoren verkauft werden könnte. Das Stromnetz ist Teil der existenziellen Infrastruktur. In vielen Ländern, etwa in Frankreich, ist es deshalb komplett in Staatsbesitz. Die einstige Privatisierung des Stromnetzes in Deutschland ist offensichtlich gescheitert. Interessant für private Investoren ist das deutsche Stromnetz nur, wenn es Profite abwirft. Und die müssten die VerbraucherInnen in Form stark steigender Strompreise finanzieren.
Das war die Wirtschaftspresseschau in der Sendung Wirtschaft am Mittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Benjamin Hammer.